fast 100 Meter stürzt sich der Patschinser Wasserfall in die Tiefe. Tosend, wild und unablässig. Die Gischt spritzt, die Luft ist feucht und das Hemd schnell nass. Jedes Jahr besuchen tausende Menschen das Naturjuwel in der Nähe von Meran. Der Wasserfall speist sich im Frühjahr aus der Schneeschmelze der Texelgruppe, einem wilden und schroffen Gebirgsmassiv mit zackigen Spitzen und stillen Wegen. Erich Unterturner kennt sich in dieser Gegend besonders gut aus. Immer wieder führt er Menschen hierher, auch weil dem Wasserfall Heilkräfte nachgesagt werden.
Ja, es sind momentan Studien im Gange mit diesen Ionen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Für Asthmakranke soll hier eben dieses zerstäubte Wasser gesundheitliche Vorteile mit sich bringen. Feuchtet an und reinigt dieser monotone Ton, das beruhigt irgendwann einmal. Und so ist auch beim Wasserfall. Nicht?
Erich Unterturner ist ein ruhiger Mann. Früher war er Lehrer. Heute bessert er seine Pension als staatlich geprüfter Wanderführer auf. Vor allem in den Bergen der Texelgruppe, wo sich 13 Gipfel 3000 Meter und höher in den Himmel strecken. Im Norden grenzt die Gegend an das österreichische Ötztal. Unterturner findet hier das, was er so liebt.
Ja, man hat seine Ruhe, wenn man will, findet dann aber auch wieder Gesellschaft auf den Almen und Hütten. Und das ist eigentlich, was ich brauche. Ich brauche einige Stunden Ruhe, aber dann will ich auch wieder in Gesellschaft sein und nicht irgendwo alleine Trübsal blasen.
Dann freut sich der Wanderführer über die Natur, die Ziegen und Kühe am Wegesrand und die Aussicht übers Tal. Sanfte Hänge mit Apfelplantagen und Weinbergen prägen den Finchgau.
Südtirol ist Apfelland. Mehrere hundert Obstbauern ernten im Alto Adige, wie Südtirol auf Italienisch heißt, gut 1 Million Tonnen Äpfel pro Jahr. Christine Schönweger ist Obstbäuerin. Sie lebt in Patschins auf dem Gut Gaudenz und brennt für die Lieblingsfrucht der Deutschen, für den Apfel. Seit dem Jahr 2007 folgt sie einer wahren Schnapsidee.
Dass ich die einzige Frau in Südtirol bin, die brennt, das hätte ich damals nicht gedacht. Ne? Das haben die Zollbeamten mir auch mal erzählt.
Christine Schönweger hat in der ehemaligen Waschküche des Gutes die Brennerei eingerichtet. Das Herzstück? Ein großer, bauchiger Kupferkessel mit vielen Röhrchen.
Das vergorene Obst wird hier gefüllt und ordentlich Feuer gemacht. Das beginnt dann zu kochen. Der Dampf geht dann hier über den Helm rauf, übers Geistrohr rüber. Und da drinnen, da sind 4 Edelstahlröhren, wo der Dampf runterkommt und außenrum ist kaltes Wasser. Dadurch kondensiert der Dampf, wird flüssig und dann beginnt der Regen zu tröpfeln.
Es brodelt, gurgelt und tröpfelt in der Brennerei. Nach 1,5 Stunden folgt der zweite Durchgang zum Veredeln des gewonnenen Alkohols. Denn beim ersten Destillieren entsteht auch giftiges Methanol. Das will keiner haben.
Und dann kann man ganz einfach einriechen und dann ist dieses stechende, aggressive weg. Das wird dann abgetrennt.
300 Liter Schnaps darf Christine Schönweger pro Jahr brennen. Keinen Tropfen mehr. So will es das Gesetz. Seit 1792 ist das Gut Gaudenz im Familienbesitz. Tradition verpflichtet. Dazu gehört auch die Verkostung des Schnapses. Sie findet im alten Gewölbe des Herrschaftshauses statt. Im Keller riecht es nach Feuchtigkeit, nach alten Holzfässern. Es ist kühl, durch die kleinen Fenster fällt nur schummriges Licht. Und einen Geist gibt es hier auch.
Ja, gibt es viele Geister. Vom Schlossgeist über den Kellergeist, einen Weingeist. Den muss man auch immer warnen wieder. Urban, komm außer! Damit er sich nicht erschreckt.
Nur wenige Kilometer weiter westlich von Patschins liegt Naturns. Oberhalb des kleinen Ortes thront eine imposante Burg. Im Hintergrund erheben sich schneebedeckte Gipfel und komponieren eine legendäre Alpensinfonie. Legendär ist auch der Burgherr. In Schloss Juwa lebt ein Mann, der für Berge und Abenteuer steht wie kein zweiter.
Der Mesner mit einem weichen, langem S war oder ist heute noch der Küster, der also die Kirche betreut, der Hausmeister der Kirche.
Reinhold Mesner, Extrembergsteiger, Abenteurer, Bestsellerautor, Filmemacher, Bauer, vielbeschäftigter Experte und Museumsbesitzer. Die Zentrale, Schloss Sigmundskron, befindet sich in der Südtiroler Hauptstadt Bozen. Sein kreatives Zentrum aber ist Schloss Juwal im Finchgau. Hier plant Messner neue Projekte. Der 71-Jährige setzt sich immer noch mit dem auseinander, was ihn schon sein ganzes Leben lang begleitet, mit Grenzen.
Also es gibt politische Grenzen, es gibt Grenzen des Machens. Ich muss jetzt dazu sagen, dass der Alpinismus, vor allem der Alpinismus als Abenteuer, sich immer weiterentwickelt hat nach der Prämisse möglich oder unmöglich. Nie nach richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern nur möglich oder unmöglich.
Schon früh spornte das Messner an. In mehr als 80 Büchern hat er über das Unmögliche alles Mögliche publiziert. Und schon früh war dem Abenteurer klar, dass auch er Grenzen hat. Und die habe er nie überschritten, sagt er.
Weil es meistens zum Tod führt. Aber das tut auch kein Alpinist. Normalerweise ist der Alpinist in der Lage, etwa 70-75% seiner Fähigkeiten zu nutzen, um das Unmögliche zu verschieben. Und nur in der Notlage, in der absoluten Notlage, die eigentlich nie eintreten dürfte, ist er bereit vielleicht oder fähig, auch 99% zu geben. 100% heißt Erschöpfungstod, Ende, fertig. Und immer wenn jemand an seine Grenze geht, ist das noch nicht die Grenze, aber es wird gefährlich.
Die Angst habe ihn immer gerettet. Sie sagte ihm, bis hierher und nicht weiter. Dennoch hat der Bergsteiger Grenzen verschoben. Als erster bestieg er alle 8000er dieser Welt, durchquerte Wüsten und war in den Polargebieten unterwegs. Doch eines kann der Abenteurer nicht. Er kann nicht schwimmen. Selbst seine kleine Tochter hat ihn nicht motivieren können, als sie ihm zum 70. Geburtstag Schwimmflügel schenkte. Ein Supergag, sagt Messner mit einem Schmunzeln.
Und sie findet das natürlich peinlich, dass der Vater nicht schwimmen kann. Ich sehe das mit einem lächelnden Auge. Und ich hätte ja auch gar keine Woche Zeit, also jetzt den Schwimmkurs zu machen. Und man muss es nicht können. Ich will damit ja auch sagen, man muss nicht alles können. Ich bin ein Spezialist auf ganz wenige Felder bezogen. Also Eis, große Höhe, Klettern, Durchquerungen.
Es liegt etwas in der Luft. Ein Gasgemisch aus Kohlendioxid, Kosmetika, Knoblauch, Kaugummi und Käse. Die Seilbahn ist gut gefüllt. 70 Menschen aus Japan, Russland, Indien, den USA und Deutschland drängen sich in der schwebenden Gondel. Gerade ist sie in Zermatt im Wallis gestartet. Die Glaskabine schwebt, wie von Geisterhand gesteuert, in rund 20 Minuten in die Höhe, auf gut 3800 Meter. Vorbei am legendären Matterhorn, dem wohl bekanntesten und markantesten Berg der Alpen. Die meisten Gäste wollen das Hörnli, wie die Schweizer ihr Nationalsymbol nennen, nur sehen. Fotos machen vom kleinen Matterhorn aus genau gegenüber. Die anderen Bergriesen ringsherum interessieren die meisten Touristen kaum. Doch bei dieser achtköpfigen Gruppe aus Deutschland und Österreich ist das anders. Sie hat das Matterhorn zwar immer im Blick, doch reizen die Bergsteiger genau die anderen Spitzen. Sie wollen 10 dieser Gipfel in einer Woche erklimmen, mit allem Drum und Dran.
Der Wind bläst, die Sonne scheint, der Schnee reflektiert das Licht und blendet. Sonnencreme und Brille sind hier oben ein Muss. An den Rucksäcken der Bergsteiger klimpern Steigeisen, Karabiner und Pickel. Bunte Kletterseile, zu einer Puppe gebunden, quellen unter den Deckeltaschen hervor. Nils ist Bergführer von Beruf. Ein Experte in diesen alpinen Welten, in denen und für die er arbeitet. Der junge Mann aus Dorsten sagt, wo es lang geht. Er präpariert schon mal das blaue Seil. Es pendelt im Wind hin und her, fast wie eine dicke Wäscheleine.
Weil wir jetzt quasi den gesicherten Skiraum verlassen und auf den Gletscher gehen. Und da wollen wir uns anseilen.
Sein Bergführerkollege Christoph aus dem Tiroler Stubaital steht daneben, holt seinen Klettergurt heraus und nickt. Die beiden Alpinisten führen die Gruppe in zwei Seilschaften über die Gletscher, über die weiße Grenze nach Italien und wieder zurück in die Schweiz. Hier oben, auf 4000 Metern, ist es noch zu finden, das ewige Eis. Unzählige Kristalle funkeln in der Sonne. Der Himmel ist wolkenlos und so blau, dass er blendet und fast schon schmerzt. Der Untergrund ist hart und griffig gefroren. Die Zacken der Steigeisen bohren sich in die Eisdecke. Gemächlich und vorsichtig, Schritt für Schritt, stapfen die Bergsteiger im Hochsommer über die weiße Winterlandschaft und genießen bei allem Schnaufen die grandiose Aussicht. Wie Nadine, eine von drei Frauen in der Gruppe.
Wenn man in die Weide blickt, haben wir einen wunderschönen Blick aufs Matterhorn einmal, dann den Gran Paradiso. Das Monte Viso haben wir gesehen. Schönen blauen Himmel, super Wetter haben wir. Ja, die Berge gefallen mir einfach sehr gut und je höher, umso besser. Und bei dem Wetter passt es sehr gut. Es könnte nicht besser sein. Ja.
Sie blinzelt in Richtung Breithorn. Über einen schmalen Grat zieht sich die Spur hinauf zur Spitze auf 4164 Meter. Der Gipfel liegt direkt auf der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Schweißtreibend ist der Weg, atemberaubend und grenzenlos die Aussicht auf die blauen Berge. Matterhorn, Riffelhorn, Pollux und Castor glänzen in der Sonne. Die riesigen Zacken und Kuppen gewähren eine königliche Audienz. Eis und Schnee schwingen harmonisch das Zepter im Reich der Viertausender. Eine Krönung der Natur, die Ehrfurcht einflößt und zur Vorsicht mahnt, zumal Gefahren lauern, sagt Bergführer Christoph.
Ja, man muss sich da an die Geländeform eigentlich halten. Das Eis, das fließt ja, und Eis ist eigentlich eine relativ starre Masse und kann sich nicht so dehnen. Und wenn nachher das Eis zum Beispiel über so einen Hügel runterfließt, dann reißt es einfach auf und da kann man eigentlich dann Spalten erkennen.
Unzählige Gletscherspalten tun sich auf, eine breiter und gefährlicher als die andere. Vor allem aber sind sie schön. Schön tief, geheimnisvoll und bizarr gähnen die Spalten ins blaue und ungewisse Innere eines Gletschers. Schmelzwasser rinnt von den Eiswänden. Die Ströme bilden trichterförmige Wassermühlen, Höhlen, Dome und Tore, aus denen es rumpelt, ächzt und knirscht. Gletscher arbeiten. Sie sind alles andere als tot. Sie sind Kraftwerke für die Seele und Brennstoffzellen für die Fantasie. Vor allem dann, wenn die Bergsteiger nach 6 Tagen auf dem Dach der Tour ankommen, auf der Zumsteinspitze. 4563 Meter hoch. Dann durchströmt die Bergsteiger Zufriedenheit, Freude, Glück.
Sauber.
Und ein mächtiges Hungergefühl. Einige Kilo hat jeder aus der Gruppe in den vergangenen Tagen verloren. Nicht, weil es zu wenig zu essen gab, sondern weil der Energiebedarf in dieser Höhe um ein Vielfaches höher ist. Da kommt die Einkehr in die Margarita-Hütte gerade recht.
Das Haus liegt genau gegenüber der Zumsteinspitze auf der Signalkuppe, ebenfalls jenseits der 4500-Meter-Marke. Nach Nordwesten erstreckt sich ein ausgedehnter Gletscher, nach Süden stürzt eine Felswand mehrere hundert Meter senkrecht in die Tiefe. Die Margarita-Hütte ist das höchstgelegene Haus Europas. Und Stefanie Marie Danzer ist schon deshalb eine echte Spitzenköchin.
Cooking is my passion, my love.
Ja, Kochen und Wein sind meine Leidenschaft.
Cooking and wine.
Kochen gelernt hat Steff, wie sie sich nennt, bei ihrer italienischen Mutter in den USA, in Chicago und auf Hawaii. Dann ging sie zurück nach Italien und arbeitete in verschiedenen Hütten. Vor 3 Jahren übernahm sie die Capanna Regina Margarita als Wirtin. Seither ist Stefanie im Sommer immer 3 Monate auf der Signalkuppe, weitgehend ohne Komfort und mit einem klaren Kopf für den Einkaufszettel. Denn alles, was Steff zum Kochen braucht, kommt mit dem Heli.
Und das ist sehr teuer. Wir haben einen Vertrag mit einer italienischen Hubschraubergesellschaft. Die Basis ist im Ort Alagna und die bringt alles mit dem Heli. Wenn du etwas vergessen hast zu bestellen, dann bekommst du es auch nicht.
Oft passieren solche Pannen nicht. Zumindest merken es die hungrigen Bergsteiger nicht, wenn sie abends am Tisch sitzen, essen, trinken und in Schwelgen geraten. Und am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe, etwas müde, ins Tal nach Zermatt absteigen. In jenen quirligen Tourismusort, der gerade einmal 5000 Einwohner zählt, aber Jahr für Jahr Millionen Gäste beherbergt. An kaum einem anderen Fleck ist die Schweiz schweizerischer. Touristenscharen schieben sich durch das Dorf auf der Jagd nach Fotomotiven. Vor allem nach den Schweizer Nationalsymbolen Matterhorn und Alphörner.
Und Bernhardiner. Doch die großen Hunde mit den gutmütigen Augen posieren in Zermatt kaum noch. Der Grund, Bernhardiner sind nicht nur hier selten geworden. Deshalb wurde eine Stiftung gegründet, die Fondation Barry in Martigny. Sie kämpft für den Erhalt der Tiere. Die Stiftung ist Heimat für Bounty, Reika, Soltan und 32 weitere Artgenossen. Der Verwaltungschef heißt Gabriel Frigieri.
Ich bin ein Fan von Hunden insgesamt.
Ich bin ein Fan von Hunden. Irgendwann hat die Fondation Barry mal einen Administrator gesucht. Ich habe gesagt, das muss ich machen. Der Bernhardiner ist ein Symbol der Schweiz. Und ich bin ein Fan von Schweizer Symbolen. Von Uhren, Schokolade und dem Matterhorn.
Ich bin wirklich ein Fan von das.
Nicht auszudenken, wenn die Bernhardiner aussterben würden. Barry und Co. seien nämlich ganz besondere Tiere.
Der Bernhardiner ist ein netter Hund. Er liebt Menschen vor allem. Ich sage immer auf Französisch, das ist ein Magnet für Menschen. Wenn man nimmt einen Bernhardiner mit, es kommen 10 oder 20 oder mehr Leute, die wollen diesen Hund berühren, fassen. Es ist wirklich ein Magnet für Menschen. Er ist so nett mit großen Erwachsenen, mit Kindern, mit ganz kleinen Kindern.
Der Bernhardiner gilt als Prototyp eines Rettungshundes, geradezu als Legende. Doch die Zeiten, in denen Bernhardiner mit einem Rumpffässchen um den Hals Verschüttete aus Lawinen freigewühlt haben, sind längst vorbei. Die relativ schweren Tiere wirken behäbig und nicht so wendig wie andere Rassen. Doch Rettungshunde sind Bernhardiner noch immer, wenngleich in anderer Hinsicht.
Und eben jetzt mit der Fondation Barry.
Mit der Fondation Barry gehen wir in eine andere Richtung. Der Bernhardiner ist eine Art sozialer Retter. Er rettet Menschen nicht mehr in den Bergen, sondern in den Städten wie Martigny. Wenn er im Kontakt mit Menschen ist, sieht man bei denen anschließend den Unterschied
zwischen vorher und nachher.
Die Menschen würden ruhiger, gelassener, fröhlicher und vielleicht ein bisschen glücklicher, meint Gabriel Frigieri. Und das ist ganz im Sinne der Augustinermönche vom großen St. Bernhard-Pass. Hier wurden die Hunde vor rund 300 Jahren erstmals gezüchtet. Genau auf der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Frei nach dem Credo des Ordensgründers, des heiligen Augustinus.
Singe und wandere, Gott steht am Ende der Straße.
In diesem Falle, am großen St. Bernhard, endet die Straße zwar nicht, dafür führt sie zum Eingang eines Paradieses. Dem Parco Nazionale Gran Paradiso im italienischen Aostatal.
No, it's not a paradise in, but it is a paradise of nature.
Nein, es ist kein Paradies, aber es ist ein Naturparadies. Der Name des Parks stammt vom provenzalischen Namen Grand Parais ab. Das bedeutet so viel wie hohe Wand. Der Park ist der älteste Nationalpark Italiens. Die Geschichte beginnt im Jahr 1850. Damals lebte hier die letzte Population von Alpensteinböcken weltweit. Der italienische König mochte diese Gegend, richtete ein Jagdrevier ein und stellte es unter Schutz. So sicherte er das Überleben der Steinböcke. 1922 übergab der König das Gebiet an den Staat. Es entstand der erste Nationalpark Italiens.
Und vielleicht einer der schönsten, wie der Chef des Nationalparks Michele Ottino findet. Wo wird man sonst mit den Pfiffen eines Murmeltiers geweckt? Doch in der Bevölkerung im Tal stieß der Nationalpark nicht nur auf Gegenliebe. Die Menschen im Cogne und Val Nantais waren skeptisch. Niemand wusste, was ein Nationalpark sein sollte. Die Bauern sahen sich zunächst ihrer Existenz beraubt, weil sie nicht mehr schalten und walten konnten wie bisher. In den 60er Jahren begann dann der Tourismus. Der habe einen gewissen Wohlstand in die Täler gebracht, sagt Michele Ottino.
And the things began to change.
Die Dinge haben sich geändert und es gab neue Probleme. Tiere kehrten in den Park zurück, die es hier lange nicht mehr gegeben hatte. Das zeigt, dass die Arbeit erfolgreich war. Der Wolf und der Luchs sind zurück. Aber der Wolf ist eben immer ein Problem.
Weil Isegrim auch Schafe reißt und Urängste weckt. Die Naturschützer freuen sich über die Rückkehr des Wolfes. Einem dieser wilden Tiere zu begegnen, ist aber eher unwahrscheinlich. Es sei denn, man heißt Marco Grossa und ist Ranger von Beruf. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der 59-Jährige im Nationalpark. Sonderlich gesprächig ist der Ranger nicht. Dafür umso konzentrierter, damit er reagieren kann, wenn ein Wanderer wieder einmal den vorgeschriebenen Weg verlassen hat. Das lässt den sonst so besonnenen und stillen Marco wütend werden. Eine Diskussion lehnt er rigoros ab. Diese Menschen wüssten gar nicht, was sie der Natur mit ihrem Eigensinn antun.
Wenn die Menschen einfach so quer übers Gelände laufen, verstärken sie Erosionsprozesse. Wenn es dann regnet, reißt das Wasser Pflanzen und Erdreich mit. Es braucht Jahre, bis die Grasnarbe wieder repariert ist. Deshalb sagen wir den Leuten, bleibt auf den Wegen.
Auf Steigen, die Geschichten über die Geschichte der Erde erzählen. Egal, ob im Nationalpark Gran Paradiso, in Tirol, im Wallis oder in den französischen Seealpen. Im Grunde genommen sind Wanderungen in den Alpen eine Reise in die Tiefen der Vergangenheit und in die Untiefen des Meeres. In die Zeit, als der blaue Planet sein heutiges Gesicht bekam und sich in Europa natürliche Grenzen auftürmten.
Das ist ja das Faszinierende in den Alpen, dass man auf Gesteinen läuft, die irgendwann mal im Ozean abgelagert wurden, überwiegenden Teil. Das ist auch schön, sich das vorzustellen. Wenn Sie durch die Alpen gehen und wandern gehen, dann achten Sie darauf. Man findet auch immer wieder Fossilien, die das wirklich eindeutig belegen.
Gerhard Schmiedl ist Geologe und fasziniert von dem, was die Kontinentalverschiebungen so alles angestellt haben. Schmiedl lehrt als Professor an der Universität Hamburg und begeistert junge Menschen für die Erdgeschichte. Vor allem in den Alpen, sagt er, könnten die Studenten die geologischen Vorgänge besonders gut nachempfinden.
Als Geologe geht man ins Gelände und bestimmt diese Gesteine. Daneben finde ich meinetwegen Gesteine, die marine Organismenreste enthalten. Auch da kann ich wieder unterscheiden, wurden diese Organismenreste in einen tiefen Ozean abgelagert, in der Tiefsee, oder stammen die aus einem tropischen Flachmeer? Dann würde ich zum Beispiel Korallen finden. All das finden wir in den Alpen und können so Schritt für Schritt rekonstruieren, wie diese Ozeane und die ehemaligen Kontinentalbereiche aussahen.
Vor diesem Hintergrund ist es also nur konsequent, dass diese Reise über die Alpen nach 1400 Kilometern dort endet, wo das mächtige Gebirge vor Millionen von Jahren entstanden ist, am Meer. Noch sind es etwa 200 Höhenmeter hinunter zur Côte d'Azur. Eine leichte sommerliche Brise weht den Berg hinauf, die Luft schmeckt salzig, es riecht nach Meer. In den Büschen am Wegesrand zirpen die Zikaden. Je weiter es hinabgeht, umso lauter wird ein ungewohnter Klangteppich. Monaco rauscht und glänzt in der Sonne. Die Hochhäuser, die Yachthäfen, der Fürstenpalast der Grimaldis. Unendlich viele Autos lärmen durch die Straßen von Monte Carlo. Hektik. Aus den Bars tönt das örtliche Radio. Gewusel. Monaco ist eine einzige Baustelle und das genaue Gegenteil von dem, was ein Wanderer nach 3 Monaten Stille und Natur braucht. Selbst am Strand herrscht Trubel. Handtuch an Handtuch. Es gibt gerade einmal genug Platz, um den schweren Rucksack in den Sand zu legen, die verschwitzte Kleidung und die schweren Stiefel auszuziehen. Für ein Bad im Meer, wo man die Farbe Blau nicht nur fühlen, sondern schmecken, riechen und sogar hören kann, weil es schwappt und gluckst und strudelt. Dort, wo die grenzenlose Reise ins Blaue in einem Meer der Erinnerungen endet.